Wo sehen Sie denn die Möglichkeiten der Kunst, jetzt gerade anschließend an die Literatur, die ja auch so etwas leisten kann wie nicht propositionales Wissen vermitteln?
Geht in die gleiche Richtung. Also ist jetzt einfach eine andere Form des Darstellungsmediums, eben kein sprachliches Darstellungsmedium, sondern eben bildhaftes oder ein darstellerisches, wenn Sie jetzt wenn Sie irgendwelche Performance-Kunst nehmen. Aber erkenntnistheoretisch betrachtet, vom Erkenntnisraum, der hier aufgespannt wird, ist es der Literatur relativ ähnlich, weil es eben, das phänomenale Bewusstsein, weil es dieser Form von Nichtbegrifflichkeit, Nichtpropositionalität natürlich irgendwo am besten zu erfassen vermag. Und wenn Sie jetzt Kunst nehmen, dann haben wir gleich wieder so wie wir auch angefangen haben heute mit der Wahrnehmungstheorie. Sie haben natürlich dann ein bestimmtes Wahrnehmungserlebnis, ja, wenn Sie mal ins Museum gehen oder sich irgendwelche Bilder anschauen. Und zwar ein Wahrnehmungserlebnis, was gleichzeitig auch schon was Ihres ist, ja, weil sozusagen Sie sind die Bildbetrachterin und Sie sind gleichzeitig auch Interpretatorin dessen, was Sie da sehen. Und das ist ein Spezifikum, was sicherlich durch diese Subjektgebundenheit eher auf die nicht objektive Seite des Erkennens fällt.
Hier war noch eine Frage.
Kann im Zuge von Bewusstsein von einem On-Off-Switch geredet werden oder von einer Art Dimmschalter? Und wenn es von einem Dimmschalter gerettet wird, dann was wird dieses Mehr sein, das hier entsteht? Inwiefern würden wir uns dann untereinander auch anfangs unterscheiden diesbezüglich?
Ich glaube nicht, also ich persönlich habe darauf keine allgemeine Antwort. Ich meine, die Beispiele, die ich genommen habe, da ist, denke ich, so umgangssprachlich und von unserem alltäglichen Auffassen her klar, wie wir da bewusst und nicht bewusst verwenden. Und da scheint es eher so eine dichotome Unterscheidung zu sein. Also entweder ist etwas bewusst oder ist es nicht bewusst. Aber da wir schon gesagt haben, dass Bewusstsein sehr vielschichtig ist und man auf vielen Ebenen über Bewusstsein sprechen kann, kann man natürlich auch bei manchen Dingen darüber sprechen, ja, mir ist erst im Laufe der Zeit irgendetwas bewusst geworden, aber damit meine ich halt was anderes als in dem Fall mit jetzt irgendwie, wo mir ein Ton, wo ich kurz einen Ton höre oder kurz ein Bild sehe oder sowas, da scheint es mir eher so on-off, aber es gibt natürlich andere Verwendungsweisen, ja, mir ist im Laufe der Zeit klar geworden, dass ich, keine Ahnung, doch keinen Schokoladenpudding mehr essen möchte, weil ich da zu häufig irgendwie Magenverstimmung hat.
Und vielleicht sind wir in einem Zuge von einer Evolution, einer Spezies, die sich entwickelt und mit Ziel würde sich auch das Bewusstsein mitentwickeln.
Erstmal zu der ersten Frage mit dem On-Off-Schalter. Also wenn Sie einen Anästhesisten fragen würden, würde der sagen, ja, gibt es einen On-Off-Schalter, ich gebe Ihnen einfach Chloroform und dann sind Sie weg. Ne? Oder was man doch immer jetzt verwendet. Ne? Weiß ich nicht. Natürlich auch diese Frage natürlich nach diesen Ebenen von Bewusstsein, das haben sich auch Leute natürlich Fragen gestellt. So gerade diese, ich meinte, dass man so in den 50ern, 60ern noch Experimente mit LSD gemacht hat, wo man natürlich wissen wollte, gibt es da irgendwie so ein erweitertes Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein, wie auch immer. Das hat natürlich Leute auch interessiert. Ne? Ich weiß nicht genau, was da dann die Antwort ist, aber ich glaube, beide Betrachtungsweisen, also es gibt irgendwo einen On-Off-Schalter, aber es gibt vielleicht auch irgendwie so Levels, also beide Betrachtungsweisen kommen halt so vor und da lassen sich irgendwie Fragen stellen, lässt sich irgendwie was zu sagen.
Ich meine, die Beispiele, die Sie gebracht haben vorhin, sprechen eher für den Dimmschalter, also subliminal sozusagen, und irgendwann tritt es dann ins Bewusstsein in der Form über. Aber wir reden von vorbewusst und bewusst, und wir reden von bewusst und unbewusst. Also wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, das zu unterscheiden. Also wenn Sie Freud nehmen, ist eine andere Rede, von unbewusst, bewusst zu reden, als von vorbewusst und bewusst. Also es gibt wirklich beide Betrachtungsweisen.
Können Sie dazu noch was sagen?
Ich?
Nee, das bin ich. Weitere Fragen? Ja, bitteschön.
Also ich würde interessieren, inwiefern Meditation und Körperbewusstsein und auch so der veränderte Bewusstseinszustand während einer Meditation, vielleicht auch das veränderte Körperbewusstsein, wie das erforscht wird oder inwiefern das erforscht wird oder was da zum Thema Bewusstsein,
ob
es überhaupt ein Thema ist.
Also zu der Forschung kann ich jetzt nicht viel sagen, aber sagen wir mal so, aus der philosophischen Perspektive ist es sicherlich meistens so, die meisten würden sagen, es gibt für Bewusstsein eine materielle Grundlage. Es gibt, und das sehen Sie an Ihrem Verhalten, das können Sie an Ihrem Verhalten ablesen. Wenn Sie der Meinung sind, unbewusst oder auch bewusst, wenn Sie der Meinung sind, dass es diese körperliche Grundlage gibt, dann handeln Sie auf eine bestimmte Weise. Also wenn Sie Schmerzen haben, dann greifen Sie halt zum Schmerzmittel. Das ist ein Ausdruck dafür, dass Sie der Meinung sind, es gibt hier eine materielle Beeinflussung, sonst würden Sie das nicht tun. Sonst würden Sie eher eine Meditationsübung machen oder sonst irgendwas anderes. Und wenn Sie der Meinung sind, es ist ein rein geistiger Vorgang, würden Sie eher nicht zu einem Pharmazeutikum greifen. Und also auf dieser basalen Ebene kann man solche Unterscheidungen finden. Was jetzt Körperbewusstsein, das ist wahrscheinlich eher eine Frage, die an Sie gibt, im Rahmen der Wahrnehmungstheorie spielt es sicherlich eine Rolle, auch wie ich mich, also Eigenwahrnehmung, Propriozeption, das ist etwas, was auch in den Bereich des phänomenalen Bewusstseins fällt. Wie nehme ich mich selber, wie erlebe ich mich selber? Also jetzt hier sozusagen auf dem Stuhl sitzend, umgeben von meinen beiden Kollegen und so weiter. Wie bin ich im Raum verortet? Solche Fragen, da kommt das Körperbewusstsein, spielt es eine Rolle. Also auch vielschichtig immer wieder, aber sicherlich, also ich kenne wenig, was sich jetzt nur auf diese Fragestellung konzipiert, aber ich kenne auch nicht alles insofern.
Ich könnte dazu vielleicht noch ergänzen, das ist ein bisschen eine andere Stoßrichtung, aber aus dem Philosophie der Zeit oder aus der Zeitforschung heraus, wie man da die Rolle der Meditation beschreiben kann oder die Funktion von Meditation. Also es gibt bei Philosophen wie Blumenberg und Teunissen, andere machen das auch, die beschreiben etwas, wenn man an etwas leidet, und jetzt, ich mache dann gleich den Bogen dazu, Meditation quasi als eine Möglichkeit, dazu kurieren, das Leiden immer dann entsteht, wenn einem Zeit bewusst wird und vor allen Dingen, wenn zwei Zeitebenen auseinanderlaufen. Also die, was man Weltzeit nennt, also die Zeit um uns herum, das muss nicht die physikalische Zeit sein, das kann einfach die Zeit sein, in der wir sozusagen unsere Geschäfte und unsere Unternehmungen ordnen. Und dann gibt es eine Eigenzeit, eine von mir erlebte Zeit. Und wenn die beiden in Diskrepanz geraten, dann ist es immer sehr schlecht. Dann habe ich halt das Gefühl, ich bin gehetzt, ich renne allen hinterher oder ich werde halt manisch, ich bin schon immer allen vorweggelaufen. Und dann wird Meditation als etwas dann in dem Zusammenhang entweder so beschrieben, ja, dass ich halt ganz in mich gekehrt bin, also quasi, dass es für mich wie nur noch die punktuell eine Zeit gibt und damit keine Diskrepanzen mehr, oder aber es wird andersrum geschrieben, quasi als so eine Weitung, für mich wird jetzt der Moment ist wie die Ewigkeit, aber in beiden Redeweisen ist die Pointe eigentlich, man löst eine Diskrepanz auf zwischen irgendwie einer Zeit, die nur mit mir zu tun hat, und einer Zeit, die irgendwie uns alle betrifft und wo man halt an der Differenz leiden kann, und deswegen meditiere ich, um mich da wieder in Takt zu bringen.
Ich würde dazu auch noch, dazu auch noch zwei Geschichten. Das eine ist, kennen Sie die Mind-Life-Initiative? Die Mind-Life-Initiative. Kennen Sie vielleicht nicht, aber Also es wurde 1987 fing das an und das ist eben so ein Programm, wo Neurowissenschaftler mit buddhistischen Mönchen zusammengebracht werden. Da gibt es ja immer jedes Jahr so ein Summer Research Institute, so heißt das. Das besteht eben halt zur Hälfte aus wissenschaftlicher Konferenz, zur anderen Hälfte aus Meditation. Und das soll eben irgendwie auch dazu führen, dass die Neurowissenschaft also sich diesem Phänomen zuwendet und irgendwie auch eine andere Wissenschaft wird, als sie ist oder so. Also es ist, aber das kann man gucken. Und also auch in dem Umfeld entstehen dann auch immer diese Gespräche. Das wird auch in Buchform rausgegeben, diese Gespräche mit dem Dalai Lama. Also Naturwissenschaftler sprechen mit dem Dalai Lama. Das kommt dann eben auch so raus. Und in dem Zusammenhang ist ja auch, also gab es ja auch diese Möglichkeit, ich glaube in Harvard wurde das dann auch gemacht, dass da, das war glaube ich auch noch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war, aber dass eben auch sich meditierende Mönche oder Mönche dann bereit erklärt haben, eben sich während der Meditation in so einen Scanner schieben zu lassen und halt beobachten zu lassen. Also es gibt so wenig, was es nicht gibt, glaube ich, wenn man diese Frage nach Bewusstsein stellt. Also das,
Frage.
Genau, wir haben ja jetzt gehört, dass die Sprache ein recht zentrales Thema ist, damit wir überhaupt forschen können. Wir haben auch gehört, die Sprache der Literatur ist vielleicht wichtig, die Sprache der Kunst. Ich frage mich nun aber, wir sprechen jetzt in der deutschen Sprache ein bisschen gestrickt mit englischen Ausdrücken und ich frage nun an Sie, wie verändert sich Ihr phänomenales Bewusstsein beim Denken und Forschen, wenn Sie sich einer anderen Sprache bedienen, also Englisch, Italienisch,
also erlebt verändert sich da recht viel. Ich werde teilweise wirklich zu einer anderen Person, wenn ich mich in einer anderen Sprache, wenn ich sie gut kann, bewege. Und so verwenden wir ja teilweise auch Sprachen, dass wir uns damit im weitesten Sinne auch andere Identitäten geben können. Also, aber das hängt sicherlich auch davon ab, wie weit man, weil es einem möglich ist, in einer Sprache zu leben. Sagen wir mal so, wenn ich der Meinung bin, dass Sprache auch mein Blick, meine Perspektive auf die Welt prägt, dann ist die Möglichkeit mit anderen Sprachen, und ich rede jetzt wirklich nur von meinetwegen europäischen Sprachen, das reicht eigentlich schon, um das klarzumachen, dann ist die Möglichkeit, in eine andere Sprache hineinzugehen, bedeutet auch, ich kann bestimmte Sichtweisen auf die Welt ganz anders ausdrücken und teilweise sehe ich die Welt dann auch anders. Also ich könnte jetzt eine Reihe von Ausdrücken geben, die sehr unterschiedlich sind, meinetwegen im Deutschen und im Englischen und irgendwie fühlt sich das auch für mich anders an, wenn ich dann eine andere Sprache spreche.
Also ich würde dazu vielleicht gerne noch ergänzen, also ich stimme dem zu, dass das was verändert. Ich würde auf jeden Fall aber auch formale Sprachen mit dazu nehmen. Es wird auch anders, also nicht auch nur Sprachen der Kunst, sondern eben, deswegen hatte ich am Anfang von Formalisierung. Also man denkt auch anders und Intuitionen funktionieren auch anders, wenn man jetzt als Physiker durch irgendeinen Formalismus sich durchhangelt. Da denkt man nicht in Deutsch, in der Alltagssprache. Und das andere, ich meine, Sprachen, wenn man dann über den europäischen Raum hinausgeht, dann wird es natürlich sehr spannend, wenn die wirklich ganz andere grammatikalische Strukturen haben. Also wenn wir jetzt, was ich eben geantwortet habe, wenn Leute wie Blumberg und Teunissen da von Zeiten, die sich verschieben, reden, wenn ich jetzt eine Sprache habe, in der es gar keinen Tempus außer Präsens gibt, was ist da mit denen? Haben die Leute keine Sorgen? Also, ja, aber also, dann ändert sich wirklich viel.
Ist Ihre Frage beantwortet?
Halbwegs.
Was fehlt?
Vielleicht, ob Sie... Wir spielen ja gerne die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften aus und Sie haben auch ein Plädoyer hingelegt, dass wir mehr zusammenarbeiten sollten, dass da der Fortschritt, darin der Fortschritt liegt. So kann ich vielleicht auch noch sprechen heute. Vielleicht möchte ich wissen, ob das nicht auch möglich wäre, multilingual bessere Fortschritte hinzukriegen oder schnellere Fortschritte hinzukriegen.
Gut, ich meine, das Plädoyer war da, also wenn man jetzt Sprache weit fasst und sagt zwischen den Disziplinen, also ja. Eben Formalsprache, Umgangssprache, und dann noch möglichst irgendwie international besetztes Forschungsgremium und dann hätten wir es eigentlich. Ja. Ja. Aber es setzt wiederum voraus, ich muss dann auch die jeweiligen anderen Sprachen sehr gut sprechen können. Und das ist, wie wir alle wissen, nicht so unbedingt weder einfach noch gegeben. Weil der Teufel steckt wie immer im Detail, steckt in den Nuancen, steckt in der Art der Metaphernbildung, der Beschreibungsdifferenzierung, was auch immer. Also es ist ein sehr komplexes Feld und deswegen wird uns das wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen und auch noch Generationen nach uns hoffentlich.
Ich möchte den Anstoß geben für die letzten drei Fragen. Wenn denn welche sind. Bitte schön.
Ich hätte noch eine Frage an Sie. Was interessiert Sie denn nicht? Man sind heute Abend alle gekommen, haben Ihre kostbare Zeit für diese Stunden hergegeben. Was interessiert Sie denn an dem Bewusstsein, außer dass Sie bewusst sind? Aber was treibt Sie denn so herum mit der Thematik?
Kein Bewusstsein. Inwiefern kann man vom Bewusstsein von anderen Personen?
Ja. Spannende Frage. Ja, also die Abhängigkeit, also diese Innenperspektiven, die volle Übersetzbarkeit von einer Innenperspektive in die andere, eben von außen. Wovon wir immer ausgehen, ja? Also rein kommensensmäßig betrachtet, stelle ich jetzt erstmal nicht in Frage, dass Sie, was weiß ich, wenn ich auf den Kollegen schaue mit dem roten Pullover, dass Sie diesen Pullover anders qualitativ wahrnehmen, als ich das jetzt tue. Es sei denn, Sie sind irgendwie rot-grün-blind und dann kann ich das auch nicht, aber dann kann ich es auch nicht feststellen von außen. Aber eigentlich gehen wir davon aus, wir gehen auch davon aus, wenn wir sprechen, wir gehen davon aus, dass Sie mehr oder weniger mit den Begriffen, die wir verwenden, dieselben Bedeutungen verbinden und so weiter. Aber in den Fällen, also zum Beispiel gerade in pathologischen Fällen, da wo Psychologen und Psychiater beschäftigt sind, in diesen Grenzfällen wird uns dann klar, das kann auch eventuell ganz massiv anders aussehen. Und dann ist die Frage der Übertragbarkeit auf einmal wirklich eine wichtige Frage. Und auch die Frage des sprachlichen Zugangs. Und auch die Frage übrigens der sprachlichen Beschreibung, das hatte ich vorhin, wollte ich das noch sagen. Es gibt wirklich so fürchterliche psychopathologische Zustände, dass sie froh sind, dass sie diese Innenperspektive nicht haben. Und es ist so unglaublich schwierig, das zu beschreiben. Weil sie es, selbst wenn sie es, ich glaube auch selbst wenn sie es erlebt haben, aber nehmen wir mal den positiven Fall an, sie haben das nicht erlebt. Und ich habe solche Texte wirklich mal angeschaut, dass es begrifflich ist, ist dem ganz, ganz schwer beizukommen, also aus der Innenperspektive, aus der Erlebnisperspektive.
Also ich kann vielleicht noch ganz kurz...
Die Frage gestellt, was erwarten wir nicht, und bin jetzt sicher auch nicht einer dieser Studenten. Ich habe mich einfach gefragt, ja, wo steht man heute nicht? Womit schlägt man sich herum, was sind so Fragen, was sind Knackpunkte und alles dies, dass sie eigentlich, dass da in dem Sinne herausgekommen ist, nicht? Das kann ich sagen. So mehr hatte ich gar nicht erwartet und mir ist auch irgendwie bewusst geworden, sage ich das vielleicht so, ja, dass wir vielleicht sehr bescheidene Ziele anstreben müssen in der nächsten Zeit, nicht? Und dass das noch Arbeit gibt für einige Generationen.
Wunderbar.
Also, sicher für all diese. Das erlebe ich nicht mehr. Dann, so, das war nur seine Antwort.
Dann haben wir alle gute Arbeit geleistet hier vorne. Danke.
Gibt es noch weitere Meldungen oder Fragen? Das ist so halb nach der Frage.
Also ob im Zuge, wir sind auch in der Forschung tätig, und ob im Zuge einer Forschung und von Resultaten in der Forschung darauf ausgegangen werden kann, dass ein Bewusstseinserweiterungsprozess stattfindet, also dass man sich durch Wissen über etwas bewusst wird, was vorher noch nicht, was unbewusst war, ob es eine korrekte Sichtweise ist.
Können Sie ein Beispiel geben? Also auf was ist das bezogen, auf so kulturelle Prozesse? Also dann würde ich irgendwie sagen, ja, wahrscheinlich gibt es schon Dinge, über die wir uns im 21. Jahrhundert bewusst oder stärker reflektiert haben, als das vor 100 oder 200 Jahren der Fall war oder sowas. Oder?
Also ich kam hierher und ich weiß eigentlich mehr über etwas, dass ich worüber ich vorher nicht so informiert war. Wenn ich mir über das jetzt hier mehr bewusst, oder weiß ich in diesem Sinne einfach mehr über etwas.
Hoffentlich beides. Also, sagen wir so, insofern Ihr Bewusstsein ein kognitives Bewusstsein ist, gilt beides. Sie wissen mehr und auf der kognitiven Ebene sind Sie dann auch mehr darüber bewusst. Das ja. In den anderen Bereichen und auch in dem Wissensbereich müssen Sie jetzt sagen, haben Sie was gelernt, haben Sie was erfahren, was irgendwie Ihnen Wissenserkenntnisgewinn verschafft hat, oder sind Sie jetzt genauso schlau, wie Sie waren, als Sie hier reinkamen? Solche Fragen können Sie jetzt eigentlich für sich beantworten und müssten Sie dann uns irgendwie zurückspielen.
Für Ihre Sichtweise gibt es keine direkte Korrelation oder keine direkte Verbindung zwischen Wissen und...
Doch, beim kognitiven Bewusstsein ja. Und also auch beim phänomenalen Bewusstsein auch. Vielleicht haben Sie einen bestimmten Erlebnisgewinn gehabt heute Abend. Hoffen wir. Also es kommt wirklich immer darauf an, auf welcher Bewusstseinsebene Sie da unterwegs sind, denke ich. Also ganz generell, glaube ich, kann man das nicht beantworten. Aber kognitives Bewusstsein, phänomenales Bewusstsein, was haben wir noch? Wachbewusstsein, das waren Sie die ganze Zeit, das habe ich gesehen. Insofern, das ist auch aufgetreten. Also da ist schon ziemlich viel passiert, bewusstseinsmäßig.
Ja, da habe ich schon noch eine Frage. Wenn Sie jetzt 50 Millionen oder 100 Millionen zur Verfügung hätten, wo würden Sie das investieren? Also um das zu untersuchen, was würden Sie jetzt machen? Und Sie ja, was würden Sie machen? Also abgesehen davon, dass Sie sagen, ich hätte lieber noch 10 wissenschaftliche Mitarbeiter, aber jetzt ganz allgemein.
Nein, aber das ist der Punkt. Also ich würde, wenn Sie mir das Geld geben, würde ich es jetzt mal zwischen uns dreien aufteilen.
Oder ja, das sagen, war
wir drei.
Ich meine jetzt aus geordneter Perspektive, was würden Sie jetzt sagen, wie würden Sie diese 100 Millionen investieren? Also von mir aus 10 Millionen jedes Jahr oder 20 Millionen jedes Jahr.
Ich würde mir die besten Köpfe, die ich für die besten Köpfe halte, holen und würde mich erstmal informieren aus verschiedenen Bereichen, nicht nur aus dem Bereich des phänomenalen Bewusstseins, würde mich informieren, wo steht ihr? Ich würde versuchen, die Frage ziemlich spezifisch zu formulieren, meinetwegen Richtung Reduktionismusproblematik oder Richtung Sprache oder was auch immer. Und dann würde ich mir halt die einschlägigen Köpfe holen und dann würde ich sagen, wo steht ihr? Und ich würde mir sie aus verschiedenen Bereichen, also ich würde wirklich versuchen, dieses Interdisziplinaritätsprojekt umzusetzen. Ich bräuchte dazu ziemlich viel Zeit. Ich würde mich sofort beurlauben lassen von allen administrativen Pflichten, der ETH, also diese Forschung kann ich sozusagen, die beiden Kollegen der ETH können das besser umsetzen, als ich das jetzt umsetzen könnte. Aber das würde ich machen, ja.
Ja, also vom Strukturellen her würde ich auch so vorgehen, also auch Leute aus verschiedenen Disziplinen, die aber eben von vornherein irgendwie schon ein bisschen interdisziplinär angehaucht sein müssen, weil sonst funktioniert das auch nicht. Also nur sozusagen einfach den besten Kopf aus einem bestimmten Bereich nehmen, wenn der dann mit den anderen nicht sprechen kann, das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Und ganz konkret inhaltlich würde ich dann an dem Bereich, der mich ohnehin interessiert und in dem ich forsche, halt weitermachen. Das sind halt eben, sind, was Sie vorhin sagten, das sind halt kleine Brötchen sozusagen mit Tonhöhenwahrnehmung und so. Aber ich glaube eben, das würde ich sagen, dass da gibt's erstmal genug zu tun, da haben wir viel zu tun. Und es, sowas hat ja in gewisser Hinsicht auch immer exemplarischen Charakter. Man macht ja nicht nur dann die auditorische Wahrnehmung, um über irgendein kleines Phänomen innerhalb der auditorischen Wahrnehmung etwas zu verstehen, sondern man hofft ja, dass das irgendwie auch ein bisschen exemplarischen Charakter hat. Und, ja.
Genau. Und Sie dürfen als Geldgeber natürlich mit dran teilnehmen, das ist klar.
Ja.
Ich spiele dann Lotto am Wochenende.
Ich dachte, Sie wollen das jetzt so als Scheckheft auf den Tisch
legen. Also ich würde aber vielleicht noch ganz kurz darauf hinweisen, es gibt natürlich einfach viele unvorhersehbare, glaube ich, kontingente Dynamiken. Das ist so ein bisschen das, was man eigentlich aus der Geschichte auch so lernt. Also wenn man gerade mal einen interdisziplinären Zusammenhang irgendwie herstellen will, wie das dann wirklich funktioniert, dass Leute sich aufstehen, das ist sozusagen meistens auch nicht wirklich planbar. Also da können Sie auch, also vielleicht können Sie schon natürlich was machen. Sie können das Gebäude, in dem die Leute sind, auf eine bestimmte Weise entwerfen, dass die sich also möglichst häufig über den Weg laufen und kommunizieren und so. Also es gibt da natürlich schon so, ja, aber letzten Endes ist natürlich auch ein ziemlich großes Element von Unplanbarkeit einfach dabei, von Kontingenz. Ne? Also,
ja, ich glaube, die Leute müssen zumindest die Voraussetzungen dann mitbringen, dass sie sich auch tatsächlich unterhalten können. Also wenn man sozusagen den puren Physiker und den puren Philosophen, die können sie noch so oft im Flur zusammenlaufen.
Das sehen sie sich gar nicht.
Das passiert dann nicht.
Das passiert
dann
nicht.
Genau.
Und das Traurige ist eigentlich, dass es, jetzt mal ETH ausgenommen, dass es diese Art von Raum für diese Art von Forschung kaum gibt. Um das jetzt mal ganz auf eine pessimistische Note zu bringen. Ja,
ich spüre da ein bisschen raus, wenn ich jetzt danach antworte, es ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. So wie, ja. Und deshalb muss man vielleicht bescheidene Ziele anstreben oder wie Sie sagen, wir konzentrieren uns auf gewisse Gebiete und sagen, was wir da lernen, hilft uns dann öffentlich auch für das andere. Und wenn wir schon da ein bisschen vorstoßen können, kann das einiges bringen.
Ja, die Fachvertreterinnen und Fachvertreter, die in den Talkshows sitzen und so die großen Outputs in der Zukunft prophezeien, das ist sicherlich nicht die Realität.
Es hat da noch eine Wortmeldung gegeben,
ich wollte nur noch provokativ sagen, ja, im Sinne vom Anfangsvortrag von Herrn Sirocca, ich hätte jetzt auch gedacht, Sie sagen sowas im Stil von, ja, alle Neurobiologen zum Beispiel phänomenologisch bilden lassen mit diesen 100 Millionen oder so. Das phänomenologisch tut dann Rede. Ja, also das hat mich einfach überrascht, dass jetzt gar keine inhaltliche Forschungsausrichtung quasi. Also ich denke, auch diese Frage war ja ursprünglich ein bisschen in diese Richtung, mehr als vielleicht die Zusammenarbeit, aber das ist doch noch lustig bemerkenswert, finde ich, dass dann am Ende sie alle schlussendlich bei der sprachlichen Verständigung zwischen den, oder räumlichen auch, Dialog zwischen den verschiedenen Disziplinen dann gelandet.
Also, ja gut, aber das habe ich jetzt ja schon so gemeint, dass die natürlich auch voneinander lernen, dass natürlich auch dann in dieser fiktiven Arbeitsgruppe die Leute, also der Biologe phänomenologisch Kompetenzen dazu gewinnt, dass umgekehrt, dass dann der Physiker, der dann noch in der Gruppe ist, dafür sorgt, dass der Biologe auch seine Messmethode besser versteht und so weiter und so fort. Also das schon. Und ich dachte jetzt eben, so wie Sie angefangen haben, ich würde jetzt nicht das Geld quasi da rein investieren, dass nun auf jeden Fall jeder Biologiestudent an der ETH auf jeden Fall einen Phänomenologiekurs macht. Ich meine, so rum würde ich nicht vorgehen, weil die nicht alle in Bereichen arbeiten werden, in denen diese Bildung überhaupt zu irgendetwas generell von, also für die berufliche Tätigkeit von Nutzen sein.
Darf ich doch noch etwas dazu beifügen, weil diese Aussage, dass es diese Integrationswissenschaft nicht gibt, erstaunlich etwas, ist nicht ein ganz wichtiger Faktor gewesen, die Bildung der Kybernetik mit dem, für Sie als den historischen Teil, mit den NESIC-Konferenzen, wo man eigentlich genau diese Gemeinsamkeiten untersucht hat und auch eigentlich relativ viel Fortschritt gemacht hat. Ich denke gerade, viele Aussagen, die heute gefallen sind, als pur radikaler Konstruismus, Konstruktivismus, Glasersfeld, Heinz von Förster. Diese Wissenschaft in dem Sinn hat es gegeben, hat sich zur Systemtheorie weiterentwickelt. Ich vermisse die generell im schweizerischen Umfeld. Im angelsächsischen Raum hat die eine dominantere Rolle. Müsste man nicht eher, wenn es jetzt ums Thema Geld geht oder um so gemeinsame Projekte, eher wieder mal suchen, wo dann da diese gemeinsamen Basen sind und auf denen aufbauen, auch eine gemeinsame Sprache auf dieser Grundlage aufbauen, weil das gab es oder gibt es immer noch, hat sich aber zu sehr natürlich in die künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Aber die Grundlage von dem war eine sehr biologische. Ich meine, man hatte McCulloch zum Beispiel, das waren Psychologen und diese Grundlage gab es eigentlich. Und das hatte auch einen sehr tiefen philosophischen Aspekt. Aber das habe ich auch vorher jetzt vermisst. Das scheint nicht existent zu sein im Bewusstsein heute in dieser Gesellschaft. Oder warum liegt das? Also, wird das einfach nicht erwähnt, weil das als Grundlage vorausgesetzt wird? Das ist sowieso klar, wir bauen sowieso auf dem aus. Oder hat sich das einfach irgendwie in der Staub der Geschichte, vor allem im deutschsprachigen Raum, verabschiedet?
Was würden Sie dazu sagen?
Ich denke, das ist das, was eigentlich an Ihr Thema, was sozusagen wissenschaftsforschungsmäßig passiert, dass sich Wissenschaften wie andere Theorien, also im Großen betrachtet, entwickeln und ausdifferenzieren. Und es gibt sicherlich in der Philosophie Bestandteile der Kybernetik, die erhalten geblieben sind und anderes ist dazugekommen. Und es gibt aber auch in der Systemtheorie philosophische Bestände, die vollkommen verschwunden sind. Also Linguistik ist eine andere Wissenschaft. Also als ich angefangen habe zu studieren, war das sozusagen, das war das Heilmittel der Zukunft. Davon redet überhaupt niemand mehr. Auch da hat sich sozusagen die Ausdifferenzierung in, was weiß ich, Psycholinguistik, Soziolinguistik und so weiter, hat einfach stattgefunden. Insofern müsste man gucken, dass man, wenn man jetzt meinetwegen, so wie Sie jetzt reden, in einer bestimmten Richtung überzeugt sind, dass das Glück der Zukunft dort zu finden ist, dann müsste man jetzt schauen, sich sozusagen aus der kybernetischen Richtung dort die einzelnen, aus den einzelnen Disziplinen das kybernetische Element sozusagen wieder zurückzuholen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Trotzdem glaube ich aber, dass gerade bei diesen Ausdifferenzierungsprozessen, dass innerhalb der Einzeldisziplinen auch immer wieder solche Bestandteile zu finden sind. Das ist nicht ganz weg. Es hat sich dann nur irgendwie, ja, es hat sich verzweigt.
Sonst würde ich auch dazu ergänzen, also dass man natürlich immer den Eindruck hat, je nachdem, was man auch selber kennt, dass das irgendwie zu wenig natürlich vorkommt. Also wenn Sie jetzt Glasersfeld denken, ja, warum kommt Glasersfeld nicht vor? Wenn jemand anders kommt vielleicht, ich weiß nicht, aus dem amerikanischen Pragmatismus oder Kent Peirce und denkt irgendwie, das müssen wir doch semiotisch machen. Und der würde dann Ihnen antworten, ja, aber alles das, was da drin steht, das haben wir doch schon mal. Und ich habe jetzt einige Sachen genommen für die Strukturen, die habe ich von Leibniz genommen, das ist nun frühe Neuzeit. Das ist immer so ein bisschen auch die Frage, wo Sie nach den Sachen suchen und suchen wollen. Und ich kann nur bezogen auf meine Thematik sagen, dass die Autoren, auf die ich mich da bezogen habe, die bestechen in dem Fall meines Erachtens dazu, dass sie wirklich ganz konkret zu diesen Phänomenen was geschrieben haben. Also so viel zu Zeitbewusstsein wie bei Husserl werden sie bei kaum einem anderen Philosophen überhaupt irgendwo finden. Und von daher bietet sich das dann an, auf den Bezug zu nehmen. Und das andere würde ich jetzt auch sagen, klar, es gibt so Bestände, dann gehen sie wieder verschütt und dann gibt es wahrscheinlich Konjunkturen wieder, aber sozusagen jetzt generell würde ich jetzt auch der Philosophie heute nicht den Schuh anziehen zu sagen, wir haben da in einer systematischen Art und Weise genau diesen Strang, den Sie jetzt benannt haben, da irgendwie systematisch unter den Teppich gekehrt. Das glaube ich wäre unfair. Der hat im Moment vielleicht keine große Konjunktur, aber
Also diesen Begriff der Konjunktur, den würde ich da auch eigentlich genau aufnehmen. Also ich Vielleicht müssen sie einfach ein bisschen warten, ne? Also die Kybernetik und die, oder eben selber aktiv werden. Also ich meine, die Kybernetik und die künstliche Intelligenzforschung eben, das ist natürlich eben, ja, es einfach gehört zur Geschichte der 50er, 60er unbedingt dazu. Und irgendwann hat es sich dann aus irgendeinem Grunde, den ich auch nicht genau weiß, totgelaufen. Ich glaube, in den 80ern gab es in der Kognitionswissenschaft ziemlich stark die Ansicht, dass eigentlich diese ganzen alten Modelle nicht mehr funktionieren, dass man irgendwie völlig anderes braucht, dass man einfach mal Tabula Rasa, also sowas gibt es ja auch, solche Stimmungen. Ne? Ich glaube, in den 80ern gab es schon in vielen Feldern so diese Stimmung, wir brauchen mal Tabula Rasa, wir brauchen mal völlig neue Ideen. Dann geht auch vieles mal weg, verschwindet erstmal. Und ich meine, jetzt im Moment hat wahrscheinlich, ich denke so seit den letzten in der letzten Dekade, also vielleicht in die Neurowissenschaft eine große Konjunktur, wie das dann weitergeht, wird man halt sehen. Ne? Also ich glaube, die Dinge sind dann irgendwie doch geduldiger als und persistenter, als das erstmal auf den ersten Blick so aussehen mag. Das habe ich auch versucht, ein bisschen in diesem historischen Überblick zu klar zu machen. Also wenn sich in der Philosophie seit 400 Jahren oder so man sich mit einer Bewusstseinsfrage auch beschäftigt oder wenn um 1900 eine Psychologie sich als die Wissenschaft von Bewusstsein etablieren will und ja, also.
Gut, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort zur heutigen Veranstaltung. Ich möchte mich bei Ihnen, liebes Publikum, sehr herzlich bedanken für die vielen Fragen, die kamen und natürlich auch bei Ihnen. Also Herr Adorf, Frau Schildknecht und Herrn Sirocka, dass Sie heute Abend hier sein konnten und uns das überhaupt ermöglicht haben. Eine Kleinigkeit aus Bern haben wir Ihnen dahin gebracht.
Dankeschön.
Und wir haben am 25. Juni die nächste Veranstaltung in Bern. Da haben Sie, glaube ich, einige Flyer auf den Tisch. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen und wünsche Ihnen jetzt eine schöne Heimreise. Und vielen Dank fürs dabei sein.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite.
Genau, danke.